ABF. Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Auf Flora München 92.4.
Sendung der Globalisierungskritiker bei Radio Lora.
Eine andere Welt ist possible.
È possibile un altro mondo.
Eine andere Welt ist möglich.
Un autre monde è possibile.
Eine andere Welt ist möglich.
Eine andere Welt ist möglich.
Eine andere Welt ist möglich.
There is an alternative.
Zur heutigen Sendung begrüßt sie Renate Börger. Und zum Tango-Tanzen haben wir gar keine Lust heute bei dieser Hitze. Aber die Hitzewelle könnte eine Lektion sein. Wir müssen anders leben, anders wirtschaften. Mit einer anderen Landwirtschaft. Der Planet schreit nach Mäßigung, Wandel. Einem achtvollen Umgang mit der Natur. Eine achtsame Zivilisation statt einer Zuvilisation. Das finde ich ein sehr treffendes Wortspiel. Also eine achtsame Zivilisation wäre eine, die auf Kooperation baut, auf Weltgemeinwohl, auf Menschenrechte. Statt der Konkurrenz und Maßlosigkeit und der Skrupellosigkeit des Profits, die wir jetzt erleben. Die Natur zeigt uns Grenzen auf, zeigt unsere Abhängigkeit, unsere Verletzlichkeit in einer Periode der Menschheitsgeschichte, wo gerade ja Technologien uns der Natur überlegen machen sollten, unabhängig von ihr, unabhängig vom Wetter, jenseits von wilden Tieren, von Überlebenskampf. Technosphäre, so heißt ein soeben erschienenes Buch, das aufzeigt, welch irrsinnig rasanter Weg die Menschheit da gerade hinter sich gebracht hat und noch vor sich hat, möglicherweise, irrsinnigerweise, mit verhängnisvollen Folgen. Geschrieben hat es Raul Claro, es heißt Die Technosphäre, ein Essay. Und Raul Claro ist auch Mitbegründer von Attac München, deswegen also ein Gesinnungsgefährte auch und seit vielen, vielen Jahren engagiert. Du hast lange Jahre als leitender Psychologe in der Volkshochschule gearbeitet, hast die psychologische Abteilung geleitet.
Ja, also nicht leitender Psychologe, sondern Leiter.
Abteilungsleiter.
Ja.
Und bist aber auch seit Jahren, wie gesagt, aktiv nach deiner Zeit in der Volkshochschule jetzt im Ruhestand, im Unruhestand bei Attac, beim globalisierungskritischen Netzwerk, aktiv. Aber auch warst du schon bei der Münchner Agenda 21 für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Du bist gebürtiger Chilene und verfolgst also auch sehr intensiv natürlich die Konzepte, auch die positiven des Buen Vivir, des guten Lebens, die Konzepte in Ecuador, in Kuba jetzt auch und Bolivien. Aber jetzt hast du dieses Buch geschrieben mit einem sehr, sehr weiten Blick in die Menschheitsgeschichte, der aber mir auch so interessant erscheint, dass ich mich freue, dass du heute da bist und wir die ganze Sendestunde oder jedenfalls 40 Minuten Zeit haben, darüber zu reden. Die Technosphäre ist nochmal was anderes als Technik oder Technologie. Und wir werden jetzt so nach und nach darüber sprechen, wie das Ganze entstanden ist, dass sich die Menschheitsgeschichte derart auf Technologie, technischen Fortschritt eingeschworen hat, eingependelt hat. Und wie das entstanden ist, es hat natürlich viel mit Kapitalismus auch zu tun, dieser wahnsinnige Innovationsdruck und Wirtschaftszwang und Bedürfnisweckungszwang und Konsumzwang. Wir kommen dann aber auch im zweiten Teil der Sendung zu dem, was dann die Alternative wäre, nämlich eine Anthroposphäre, also eine von den Menschen wirklich gestaltete, bewusst gestaltete Menschheitsepoche, in der endlich die Fähigkeit des Menschen zu Vernunft und Erkennen und Klugheit und Kooperation zum Tragen kämen. Es wäre wahrscheinlich eine nicht kapitalistische Welt, eine Welt, die anders wirtschaftet, aber auch anders fühlt. Deswegen haben wir auch dieses Motto, das Leben lieben als eine Quelle der Motivation und Begeisterung, die wir ja auch dann brauchen, um diese Haltung der Sorge wiederzubeleben. Vielleicht erzählst du, warum dir dieser Begriff Technosphäre so wichtig erscheint am Anfang?
Ich habe gemerkt, Ende meines Studiums, dass unsere Denkfähigkeiten sich dann in besonderer Weise in der Geschichte entwickelt haben und so etwas hervorgebracht haben wie die exakten Wissenschaften im 16. und 17. Jahrhundert. Und daraus eine neue Wirklichkeit langsam anfing zu entstehen und sich über die Erde auszubreiten. Und dann kam ich in Berührung mit diesem Bild der Sphären, die von einem österreichischen Geologen stammen, von Süß hieß der, die Geosphäre, die Biosphäre. Und dann haben einige andere Philosophen in Frankreich von einer Noosphäre angefangen zu reden. Die Noosphäre ist die Sphäre des Bewusstseins, also die menschlichen Kulturen. Auch Russen haben dabei mitgewirkt.
Noosphäre.
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 Kommt von Noosphäre, ja genau. Mhm. Und das ist die Sphäre des Bewusstseins, die Sphäre des Denkens. Und dann habe ich gesehen, ja, aber vielleicht kann man wirklich davon reden, es gibt eine Denkschicht, die die Erde umfasst, aber darüber hinaus gibt es eine technische. Inzwischen gibt es eine technische Sphäre über alle diese anderen früheren Sphären hinweg. Und mir ist das ganz wichtig, weil das zeigt auch den Wandel. Früher waren die menschlichen Siedlungen so wie Inseln in der Natur. Die Natur war das Umfassende, das Umhüllende, das und dann innerhalb der waren eben diese menschlichen Siedlungen. Und heute ist es umgekehrt. Wir haben eine Menschheit, die eine Technosphäre aufgebaut hat, und innerhalb der Technosphäre werden dann Inseln von Natur ja, einigermaßen entwickelt oder auch nicht, je nachdem. Aber immer mehr bildet sich diese Art von Gegenstruktur auf.
Die technische Gegenstruktur, die ja einhergeht mit dem Versprechen, wir brauchen dann keinen Überlebenskampf mehr, wir müssen nicht mehr persönlich gegen wilde Tiere kämpfen, wir müssen nicht hungern, frieren, wir haben warme Wohnungen, wir haben Autos, wir müssen uns nicht mehr selber bewegen, es sei denn freiwillig im Fitnessstudio. Das heißt, all diese Verheißungen gehen auch einher damit, dass man sich gerade vom Leben unabhängig machen will, also von der Biosphäre, von den elementaren Lebensbedingungen.
Ja, so ist es und das ist auch dort zu sehen, dass die Technosphäre eine ganz andere Logik hat als die Biosphäre. In der Technosphäre haben wir mit technischen Objekten zu tun, die sind nach wissenschaftlichen, exakt mathematischen Prinzipien gebaut, total exakt, also mathematisch exakt, mathematisch auch manipulierbar. Jede kleinste Veränderung kann man bewirken und dadurch bestimmte genau dosierten Effekte produzieren, also was wir eigentlich vom Alltag schon kennen, überall, das verbreitet sich und das hat sehr wenig zu tun mit dem Alltagswelt der Natur, wo wir eher das Ungefähre haben, wo viel Improvisation, Kunst, Einfälle notwendig sind. Wie ein französischer Philosoph gesagt hat, ein Wissenschaftler, der sich mit der Wissenschaftsgeschichte beschäftigt hat. Wir kommen von der Welt des Ungefährs in die Welt der Genauigkeit. Und das ist, was die Technosphäre beherrscht, immer mehr. Und die ist leider lebensfeindlich. Das sehen wir an allen Stellen. Wir müssen diese technischen Objekte von der Biosphäre fernhalten. Die halten nicht die Feuchtigkeit aus, die halten nicht die Wärme oder die Kälte aus. Wir müssen sie isolieren. Und deswegen halten wir die Natur immer weiter weg von uns. Und am Ende, wir werden sie nicht vernichten, aber wir werden sehr verarmen, also arm machen. Das ist die Befürchtung, das ist, was mich zu diesem Buch auch gebracht hat.
Also arm an Leben, aber eben dann reich oder um ein anderes Wort zu wenden, also weiß ich, welches Wort wir dann wählen, an Technik. Also wir sind dann in einer technischen Umwelt, vertechnisierten Umwelt. Ja. Das Leben wird durch Algorithmen reguliert und die Algorithmen stellen vielleicht auch die Gesetze auf. Und wir überlassen also alles, was man sonst der menschlichen Gestaltung auch überlässt, dann der Technik. Das Handwerk verschwindet, die Verkümmerung der Fähigkeiten ist natürlich damit auch einhergehend und gleichzeitig immer wieder diese Verheißung, es wird alles bequemer.
Ja, das ist genau, das ist ein gutes Wort. Bequemlichkeit ist irgendwie ein Höchstwert in unserer Gesellschaft heute.
Ja, ja, worauf wir natürlich nochmal sehr vertieft auch zu sprechen kommen, aber das war jetzt schon mal so ein Überblick, worum es heute geht in dieser Sendung. Raul Claro ist zu Gast. Er hat ein Essay geschrieben, die Technosphäre. Das ist soeben erschienen im Ökom Verlag. Raul Claro ist Psychologe und auch aktiv bei Attac. Und wir werden jetzt nach der ersten kleinen musikalischen Pause mal zurückverfolgen, wie das eigentlich so entstand mit der Technosphäre. Und dann eben kommen auf die Vision einer Anthroposphäre, was anderes ist als ein Anthropozän, wie das jetzt immer als geologisches Zeitalter im Gespräch ist. Also eine wirkliche, bewusst menschliche, kluge Gestaltungsmacht. Jetzt erstmal eine musikalische Pause.
Hier ist Lora München auf der 92.4. Der Krieg ist ein lächerlicher Hohn auf die Menschheit. Blaise Pascal.
Lora, München, auf der 92,4, Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und musikalisch war das gerade ein Beitrag von Herbert Grönemeyer, ein Lied schon vor dem Euro über die Mechaniker der Macht, also eine tolle Porträtierung des Paradekapitalisten, für den nichts zählt als das, was jetzt als nächstes käuflich ist für die Steigerung des Profits. Alles ist käuflich. Und wir sind hier in der Sendung des globalisierungskritischen Netzwerks Attac, was für eine andere Globalisierung steht. Und wir haben zu Gast Raul Claro, der den Essay geschrieben hat, die Technosphäre. Und wir haben schon im ersten Durchlauf so ein bisschen beschrieben, wie das im Grunde die Dynamik dieses unglaublich rasanten Kapitalismus begründet hat, dieser Expansionsdrang, der unglaubliche Konsum, der unglaubliche Verbrauch und das alles auf der Grundlage einer präzisen Wissenschaft, die die Dinge berechenbar macht, kalkulierbar macht, portionierbar macht, standardisierbar macht, entgegen dem Leben als solchem, du hast es beschrieben als das Ungefähre, Ungenaue, Überraschende. Und das soll da also sozusagen ausgemerzt werden, dieses Überraschende. Und wir wollen jetzt mal, wie du auch in deinem Buch, zurückgehen zur Entstehung der Technosphäre. Und ich fand da interessant, dass du beschrieben hast, dass anfangs, als die Wissenschaften entstanden, zum Beispiel die Mathematik, diese Mathematik eigentlich noch als himmlisch galt, also eigentlich als eine Himmelskraft und gar nicht als eine menschliche Wissenschaft.
Ja, die Mathematik hat man nicht versucht, in der Welt hier unten zu finden, bis auf vereinzelte Punkte in der Geometrie, natürlich bei der Architektur und einigen solchen Phänomenen oder Kreationen. Für Aristoteles war eigentlich die Mathematik etwas, was den Himmelssphären gehörte. Also die Mathematik war nicht irdisch, sondern himmlisch. Und in der Astronomie hat man sie auch irgendwie gefunden.
Also man hat zum Beispiel also astronomische Berechnungen angestellt.
Ja, genau. Das war dieses heliozentrisches Bild von Ptolemäus. Und was dann im 15., 16., 17. Jahrhundert entstand, war die Idee, bringen wir die Mathematik auf die Erde. Also inkarnieren wir die Mathematik. Das ist eine Verkörperung der Mathematik in der Materie. Und dazu sind eine ganze Reihe von Entwicklungen, von gesellschaftlichen Entwicklungen sicher notwendig gewesen. Also erstmals Entwicklungen in der Mathematik selber, aber auch eine Befreiung von der Tradition, Befreiung von der Kirche und mit dem Werk von besonderen, genialen Menschen. Galileo ist ein ganz wichtiger, aber ich glaube ein ganz anderer in seiner Zeit auch. Und die haben angefangen zu prüfen, inwieweit ist es möglich, die Mathematik in der Natur zu finden. Also zu finden war sie aber nicht. Man konnte sie aber erstellen, indem man bestimmte materielle Systeme aufbaut, die sich mathematisch verhalten. Das ist das Experiment, das Galileo versucht hat zu machen mit seinen Rampen und mit der Messung des Falls, des Rutschens von Bällen nach unten. Und wie verhält sich das, die Geschwindigkeit oder die Entfernung im Laufe der Zeit?
Also die Schwerkrafterkundung.
In dem Falle hat was man dann Schwerkraft genannt hat, von Newton an, und was eben in eine simple, einfache mathematische Formel ausdrücken konnte. Damit sie mathematisch und simpel ist, muss man da aber die Natur sehr vereinfachen, also die Welt bereinigen. Und das ist ein Werk von der Technik, aber schon damals fing das an. Und es bedeutet, dass der Experiment der Anfang ist von einer ganz neuen Realität, eine bereinigte Realität, die sich mathematisch verhält und deswegen nicht nur total exakt, sondern auch total manipulierbar. Und in irgendeiner Form, die exakten Wissenschaften hätten damals ein Hobby sein können, wie Briefmarken sammeln oder sowas. Also die Eigenschaft von bestimmten mehr oder weniger weltabgewandten Menschen, die daran Spaß haben. Das ist aber nicht der Fall gewesen, weil diese Wissenschaftler haben bei den Fürsten damals ihre Kunst oder ihre Entdeckungen haben sie dafür geworben, weil sie militärische und wirtschaftliche Vorteile gebracht haben.
Und sie brauchten das Geld. Sie wollten Geld für ihre Forschungen.
Sie mussten natürlich überleben und das wollten sie durch den Verkauf von ihren Erfindungen. Und die haben sie den Fürsten schmack gemacht, weil sie dann Vorteile gegenüber den Konkurrenten haben konnte. Und so entstand ja dieses Schema, nicht? Die Wissenschaft als Hilfe in der Konkurrenz und die Konkurrenz als Motor für die wissenschaftliche Entwicklung. Das haben wir heute natürlich in extremem Maß mit den Innovationen aller Unternehmen.
Obwohl das wissenschaftliche Ethos an sich oder der oder die Wissenschaftlerin, die anfängt, das ist ja eigentlich ein Erkenntnishunger und ein Forschungsdrang, der, würde ich mal sagen, ganz stark von innen motiviert ist, also wirklich ein redlicher Forscherdrang ist, dass man Dinge besser verstehen will, dass man was ausprobieren will, dass man das Leben verbessern will. Also eigentlich wäre das so schön, wenn also Forschung zum Beispiel ein öffentliches Gut ist mit öffentlichen Geldern und auch gesellschaftlich verankert ist, dann könnte man diesen Antrieb des Menschen zu forschen und Dinge noch besser zu verstehen wunderbar nutzen.
Ja, ganz sicher. Und viele Wissenschaftler arbeiten unter diesem Schema. Sie sind nicht alle nur am Geld interessiert.
Aber zum Beispiel in der Gentechnik habe ich mir aus dem Film von Bertram Verhaag darüber gemerkt, am Ende des Films kommt, dass über 90% der Genforschung industriell finanziert wird.
Ja, das ist klar. Weil die Vorteile von dieser Forschung sind so enorm wirtschaftlich, dass sich die Wissenschaft gar nicht entziehen kann. Auch militärisch nicht. Die ganze Forschung um die Atombombe herum war militärisch finanziert. Das ist, glaube ich, in der Tat ein enorm wichtiger Antrieb und ist Teil von diesem kapitalistischen Mechanismus, der den Aufbau der Technosphäre als Netz von technischen Objekten um die Erde herum antreibt und vorantreibt in einer Weise, die immer schneller wird, immer vollständiger, immer dicker. Die Dichte der Technosphäre wächst ständig.
Der Innovationsdrang ist unglaublich. Also du hast das irgendwie auch in deinem Buch, also wie aus einer Innovationszeit von 20 Jahren, wo mal ein Produkt erneuert wurde, sind jetzt 3 Jahre geworden und die Patentanmeldungen werden immer mehr und natürlich auch die Patentanwälte. Ja. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Begriff Technologie und Technik und Technosphäre? Was ist jetzt nochmal das Besondere des Begriffs, über den du ja das Buch geschrieben hast, die Technosphäre, für dich?
Also ich würde das an 2 Punkten ausmachen. Also einmal ist die Technosphäre eben eine Sphäre. Also das ist eine Art von Hülle um die Erde herum. Das muss nicht die Technik sein, das war sie auch nicht anfangs. Die Technosphäre fing an etwa gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Da fingen an wirklich weltweite Strukturen mit den Unterseekabeln und Telegraph und Telefon. Also da ist die Erde umhüllt worden von elektromagnetischen Wellen und von technischen Objekten. Also das ist nun mal ein Unterschied. Und der andere Unterschied ist, dass diese Technik, die Entwicklung der Technik, eben wie wir gerade beschrieben haben, der kapitalistischen Konkurrenzentwicklung folgt. Und deswegen gibt es zum Beispiel den Hang zu immer größeren Dingen. Immer größeren, immer automatischeren. Warum automatisch? Ja, weil damit kann man sich menschliche Löhne ersparen. Ja,
das und ist menschliche der Fehler.
Und menschliche Fehler und menschliche Schlafzeiten und diese ganzen Dinge erspart man sich, wenn man eine sehr perfekte Maschine da an seine Stelle bringt. Insofern wird die Technik und entsprechend auch die Wissenschaft in eine bestimmte Richtung geführt und über bestimmte Grenzen hinweg weitergeführt, die rein aus diesem Konkurrenzstreben, diesem Macht- und Geldstreben in der Konkurrenz dem verschuldet sind. Man könnte sich ganz andere Entwicklungen in Sachen Technik und auch Wissenschaft, die diesen Zwang nicht folgen.
Zu dem wir ja gleich noch kommen. Aber also das hast du jetzt schon beschrieben, also diese Vernetzung, diese Infrastruktur, diese unglaubliche Verkabelung der Welt, die Vernetzung, dann smart, alles, also alles ist jetzt vernetzt, ist doch noch mal was anderes als die Industrialisierung oder die Benutzung von Werkzeugen oder die mechanischen Geräte oder so. Deswegen Sphäre, weil es praktisch wie die Atmosphäre uns umhüllt und uns ja dann auch abhängig macht. Also vielleicht, wenn wir noch mal zu dieser Abhängigkeit dann was sagen, weil das ja dann praktisch eine ähnliche Abhängigkeit ist wie jetzt zum Beispiel vom Wetter, vom Klima.
Ja, das ist klar. Also sie machen uns total abhängig. Also die Technosphäre wird für uns absolut unentbehrlich. Und dabei wird ausgeblendet, dass die Technosphäre selber eigentlich in der Bio- und Geosphäre eingebettet ist. Wir merken es vielleicht noch nicht so scharf, so stark, aber es kommt immer mehr dran, dass wir von der Natur abhängig bleiben.
Und die Quittungen bekommen, wie heute jetzt in dieser Hitze.
Ja,
und wir haben ja gestern diesen Overshoot-Tag auch gehabt, diesen Erdüberlastungstag, der jedes Jahr früher ist, der kennzeichnet, wie wir eigentlich unsere Ressourcen schon verbraucht haben, wenn man den Maßstab der Nachhaltigkeit anlegt, also der Lebensfähigkeit noch für zukünftige Generationen, die diese Ressourcen als Kapitalstock brauchen. Und wir haben den jetzt praktisch schon aufgezehrt. Genau. Und diese Aufzehrung wird immer schneller.
Genau. Also der Zeitpunkt, wo im Jahr, wo diese Aufzehrung vollendet ist, ist immer früher. Und was übrig bleibt vom Jahr, wird auf dem Kapitalstock gebraucht.
Ja. Und es erscheint mir jetzt wie ein Wettrennen zwischen also diesen Techno-Visionären, die sagen, wir müssen nur noch schneller eine künstliche Umwelt schaffen, die uns noch unabhängiger von der Natur macht, um unabhängig von der Natur zu sein. Und wiederum die Natur, die uns täglich in ihren Lektionen beibringt, hey hoppla, wir müssen einen Schritt zurück und zur Besonnenheit zurückkehren, zu unserer Abhängigkeit auch stehen. Also das finde ich jetzt wirklich, also ich frage mich immer, wie haben die denn in Silicon Valley, gehen die da völlig dran vorbei an diesen so offenbaren Zeichen unserer Abhängigkeit vom Leben als elementaren biosphärischen Gegebenheiten?
Ja, offenbar können sie dank der Technosphäre weitgehend unabhängig davon machen. Aber die haben gerade in Kalifornien ihre Dürren, ihre Brände, alle diese, nur betreffen sie nicht die Silicon Valley-Leute, sondern die Bauern, die Landwirtschaft und die anderen Menschen, die davon leben müssen, also von Teilen der Natur. Ich glaube auch, diese Agroindustrie, die wir jetzt haben, ist keine Natur mehr. Das sind für mich auch technische Objekte. Also ein Baum, der gern gezüchtet ist und zurechtgestützt und voll von Früchten ist, die sie kaum noch leben kann und mit besonderen Chemikalien ernährt werden muss, das ist eigentlich ein technisches Objekt.
Mhm. Und trotz alle dieser verhängnisvollen Schattenseiten, die wir hier in der Sendung auch mal beleuchten, bist du jemand, der auch den Menschen oder die Menschheit verteidigt oder die Anfälligkeit des Menschen für Bedürfnissteigerung, für mehr Intensität, für Bequemlichkeit, wie wir vorhin schon meinten. Es ist eben auch alles immer sehr reizvoll, Coffee to go und alles to go und alles gleich wegwerfen können und was Neues kaufen. Warum soll ich das reparieren? Ist doch toll und so. Also das hat ja schon eine unglaubliche Reizwirkung, was der Konsumkapitalismus uns anbietet.
Das ist auch meine Überzeugung. Also diese technischen Objekte, die uns die Technosphäre liefert, über die Unternehmen, die in Konkurrenz miteinander sie schaffen, sind sehr nützlich. Die sind sehr nützlich, sehr attraktiv. Jeder kann die Vorteile davon einfach sehr deutlich sehen. Nicht von allen. Einigen sind schädlich, wissen wir auch. Aber die meisten sind irgendwie nützlich. Und das ist der Grund. Also ich halte nicht nur die Gier von Unternehmen und Machtstreben oder sowas für das Einzige, sondern die andere Seite ist auch unseren Hang, eben das Naheliegende, Bequeme, das Naheliegende, Angenehme, den unmittelbaren Impulsen zu folgen, ohne an die weiteren Folgen zu denken, ohne einen größeren Blick über die Zusammenhänge zu haben.
Ja, und Bequemlichkeit bedeutet ja auch, dass wir unsere Fähigkeiten nicht nutzen. Es ist ja auch ein großes Verkümmern von Muskeln, von Fähigkeiten, von Denken, wenn wir in diesen in dieser Regression im Grunde sind. Deswegen ist natürlich auf der anderen Seite auch das ein großes Verkümmerungsprogramm, dem man widerstehen müsste. Manche schaffen das mit tollen Fitnessübungen, aber die wenigsten haben diese Disziplin.
Ja, das ist eine alte Geschichte. Früher, in früheren Zeiten, konnten die Menschen ganze Bücher auswendig lernen. So sind die alten Bücher, bevor die Schrift sich so etabliert hat, haben sie auch verbreitet und etablieren können. Diese Fähigkeiten sind weg.
Zum Beispiel, ja.
Und viele neuere auch. Ich meine, langsam können die Leute nicht mehr Handschrift schreiben oder Kopfrechnen oder sowas, weil es ein Gerät gibt, das alles überflüssig macht.
Oder ein Gemüsegericht herstellen oder geschweige denn Kartoffeln anbauen. Ja, wir werden jetzt im zweiten Teil darauf zu sprechen kommen, wie sich Raul Claro, der das Buch geschrieben hat, die Technosphäre aus dem Ökom Verlag, gerade erschienen, die Anthroposphäre vorstellt, in der der Mensch oder die Menschheit oder wir Menschen es endlich schaffen, diese tolle Intelligenz und Klugheit, die uns ja auch zu eigen ist, auch zu wenden, zu einem sehr kooperativen und bewussten Umgang mit den Techniken und Möglichkeiten. Eine kleine musikalische Pause vorher.
Gira sowieso, Limoi, Marigiano Maggi, Eroi. Vieni tu fatti con me, un regalo oh, per te, in un viaggio che sarà un gran sogno di realtà. Sulle ali la follia, piuma bionda di fantasia.
Gira soli soli noi, senza più confini, e poi la tua mano nella mia, piroetta di magia. Chiudi gli occhi e lascia che il mondo giri intorno. Soli soli noi, Marcello due eroi, sulla terra scriverai il destino che...
Ja, das war Konstantin Wecker im Duett mit, weiß ich leider nicht den Namen, aber Girasol heißt das Lied. Und weil es eines meiner Lieblingslieder ist, hören wir gleich nochmal das Lied im zweiten Teil.
Italienischer,
liebt er so viel in Italien, der Konstantin Wecker. Raul Claro ist zu Gast hier in unserer Sendung von ATTAC, dem globalisierungskritischen Netzwerk. Und wir haben gesprochen über die Technosphäre, die er als Begriff sehr wichtig findet und deswegen sein Buch auch so genannt hat. Die sich also praktisch über das Lebendige, über die Lebens-, also die Biosphäre übergebaut hat, uns wahnsinnig abhängig macht, uns gefangen hält im Grunde in einem globalisierten Konsum- und Technikgefängnis mit all den Apparaten. Und die Natur uns andererseits ja zeigt, hey, wir sind eigentlich doch recht angewiesen auf die elementaren Dinge von Bienen bis Wasser bis Klima und Regen und ein gesunder Boden und gesunde Tiere und gesunde Pflanzen. Und lasst uns das doch nicht vergessen, wir müssen da wieder zu einer Besonnenheit finden. Deswegen jetzt im zweiten Teil wollen wir darüber sprechen. Denn Raul Claro nennt das eine Anthroposphäre. Wenn die Menschheit diesen Weg verlässt, diesen expansiven, regressiven, bequemen Weg und sich besinnt. Und wie könnte denn diese Besinnung dann aussehen, deiner Meinung nach?
Die Anthroposphäre ist dann eben auch eine Sphäre, weil wir kommen nicht von Sphären weg. Das ist inzwischen alles global. Und ich habe diese neuen Sphäre, die sich als Alternative zur Technosphäre vielleicht anbieten könnte, so genannt, weil in meinen Augen sie nur entstehen, wenn der Mensch zu dem kommt, was ihm gegenüber anderen Arten in der Biosphäre auszeichnet. Deswegen habe ich als Motto für mein Buch diesen Spruch von Thomas Mann: Es hat sich nicht eine, sondern drei Urzeugungen gegeben, das Entspringen des Seins aus dem Nichts, die Erweckung des Lebens aus dem Sein und die Geburt des Menschen. Also die Geburt des Menschen ist etwas Vergleichbares wie das Auftauchen des Seins aus dem Nichts oder des Lebens aus dem Seins heraus. Also etwas ganz Neues. Und was ist das Neue an Menschen? Das ist sein, seine moralische Welt, seine Fähigkeit, Einsichten zu haben und sich nach bestimmten Werten und Prinzipien zu richten. Er ist nicht der Logik der Biosphäre, der Expansion und Konkurrenz gegen alle anderen angewiesen. Der Kapitalismus wiederholt auf einem sehr hohen technischen Niveau die Logik der Biosphäre. Die verschiedenen Unternehmen gegeneinander, die verschiedenen Nationen weitgehend gegeneinander auch. Und ohne einen Gesamtplan, ohne dass man sich überlegt, ja, wohin führt das alles? Wie können wir alle zusammen doch friedlich koexistieren und gedeihen? Das ist nicht die Frage der Biosphäre, das entsteht irgendwie, aber das wäre die Frage der Anthroposphäre.
Aber bevor wir darüber weiterreden, doch nur die kleine kritische Nachfrage, ist das jetzt nicht gegenüber allem, was wir von den Tieren wissen, eine Überheblichkeit? Also dass ja doch, dass doch nur graduelle Unterschiede sind, die uns zum Beispiel von Schimpansen unterscheiden? Oder wenn man jetzt auch immer mehr weiß über die Intelligenz der Pflanzen, Intelligenz auch anderer Tiere, die wir bisher gar nicht kannten, dass das immer nur graduelle Unterschiede sind oder Unterschiede in der Art oder in der, ja, der Philosoph Richard David Precht sagt immer, die Intelligenz einer Qualle ist halt eine andere Form von Intelligenz als unsere.
Ich denke, in letzter Zeit, haben wir immer mehr gelernt, dass bei den Tieren, sagen wir, Eigenschaften, die wir bei uns schätzen, auch rudimentär vorhanden sind. Aber ich glaube, die Unterschiede sind einfach dermaßen unübersehbar, dass man durchaus dem folgen kann, was Thomas Mann meint. Also jedenfalls, das ist meine Überzeugung. Das ist ein qualitativer Sprung, auch wenn es zunächst mal graduell anders ist. Wir haben ja ein Gehirn wie Sie und ein Skelett wie Sie und Muskeln wie Sie, aber es gibt einen riesigen Unterschied und zwar in diesem Sinne, denke ich, entscheidend. Deswegen denke ich, dass eigentlich ist die Anthroposphäre, müsste das Werk sein von einer Selbstbeschränkung. Also die Macht des Menschen ist so groß, dass sie sich nicht bremsen lässt. Sie lässt sich nicht eingrenzen von irgendwelchen fremden Kräften. Deswegen entweder begrenzt sie selber oder sie wird alles überwuchern und am Ende zerstören. Und das bedeutet irgendwie eine Planung, eine Überlegung, wie können wir es so besser machen und uns selbst begrenzen.
Ja, also eine große Menschheitsfrage, die Selbstbegrenzung und die bewusste Setzung von Zielen. Du sagst Plan. Und also wir kommen da eigentlich im Grunde zu einer Form der neuen Gesellschaftlichkeit oder der neuen Art von Planwirtschaft, die also uns, ja, wir kommen nicht drum rum zu planen. Und man müsste sozusagen dieses Wort Planwirtschaft dann auch wieder beleben in einer anderen Weise oder würdest du da jetzt zusammenzucken?
Ich würde es nicht unbedingt eine wirtschaftliche Planung, nur das ist enthalten dabei. Es ist überhaupt eine Überlegung, wie können wir die Gesellschaft so einrichten, dass die Fortschritte und die Vorteile der Technik und der Wissenschaft zu Nutzen von allen sie weiterentwickeln können. Nun nicht im Dienste von kleinen Gruppen, wie es jetzt der Fall ist.
Also ich stelle mir das jetzt vor, auf der Welt-UN-Ebene oder auch auf der regionalen Ebene gäbe es dann also so Forscherkonvente oder wie wir auch heute die Deutsche Gesellschaft für Forschung haben, die an einem runden Tisch mit der entsprechenden Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen zum Beispiel überlegt, wollen wir die Nanotechnologie weitertreiben, wenn dann in welche Richtung, mit welchem Kriterium, mit welcher Maßgabe. Und mit öffentlichen Geldern. Man würde also dann unabhängig sein von Konzernen und auch unabhängig von Profitgedanken, sondern das Gemeinwohl als oberstes Kriterium stellen, wobei das ja nicht definierbar ist. Das ist ja immer dann ein offener und auch schwieriger und heikler Prozess, diese Abwägung.
Das ist es. Aber die Idee ist nicht ganz neu. Es gab früher in den USA zum Beispiel eine Einrichtung, die sich mit der Bewertung von neuen Techniken befasst hat. In Deutschland gibt es immer noch das.
Folgenabschätzung, Institut.
Genau, die Folgenabschätzungen. Und es wurde hier in Bayern, oder ich glaube, es war in Bayern, ein groß angelegter Versuch, bevor das private Fernsehen installiert wurde. Man hat mindestens so getan. Erstmal wollen wir wissen, wie sich das auswirkt. Also wir probieren es an bestimmten Stellen und prüfen dann wissenschaftlich, was passiert, wenn wir so machen. Und erst dann erlauben wir eine totale Entfaltung vom Privatfernsehen. Nur der Druck des Unternehmentums und der Konkurrenz oder sowas ist so stark und hat dermaßen die Politik überwuchert und zu seinen Diensten gebracht, dass diese Einrichtungen inzwischen nicht mehr wirken. Das kann man ändern, das muss man ändern.
Also aus dir spricht jedenfalls doch die Zuversicht, dass prinzipiell solche Institutionen, wir haben ja auch die UN und wir haben eigentlich schon die entsprechenden Institute oder die die Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, die eigentlich alle diesen ursprünglichen Zweck haben, eine anspruchsvolle gesellschaftliche Debatte zu führen. Und ja, das heißt, du bist da eigentlich zuversichtlich, aber wir haben halt diesen real herrschenden Kapitalismus, der halt nur Medikamente will, die Profit bringen, und nur Techniken will, die Profit bringen, und auch die Ungleichheit, die immer größer wird auf dem Planeten. Und sie wollen das Billiggemüse für die Discounter weiterhin so anbieten wollen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diesen Kampf gegen die realen Machtverhältnisse, auf der anderen Seite auch den Kampf um uns selber, in uns selber, gegen diesen Bedürfnisdrang, also drei Dinge eigentlich. Es ist schwierig, einen Konsens dann herzustellen, statt es dem Markt zu überlassen. Es ist halt einfach verdammt leicht, es dem Markt zu überlassen und es einfach der Kaufkraft zu überlassen. Zweitens, es ist schwierig, die Konsum- und Wachstums- und Wohlstandsversprechungen umzuwandeln in andere Versprechungen von Mäßigungsfreuden. Das dritte habe ich jetzt vergessen.
Sicher, das ist klar. Und das ist wirklich das Problem im Augenblick. Weil Kenntnisse haben wir genug. Und was fehlt, ist, dass wir uns alle überzeugen, es ist ernst. Es ist eine ernsthafte Geschichte und jeder muss etwas machen. Aber zusammen mit dieser Erkenntnis ist auch die Einsicht, dass sehr viel passiert. In der Tat kommen solche Menschen zusammen, bilden Gruppen, bilden Einrichtungen und Organisationen und bemühen sich, in Richtung des Aufbaus einer Anthroposphäre zu wirken. Der Bau der Anthroposphäre wäre die große Generationenaufgabe, die wir jetzt brauchen.
Und wäre ja auch wirklich reizvoll, ein Reich der Kooperation zu schaffen, auf der Grundlage der ja schon bestehenden Menschenrechte, der auch die Institutionen, die wir schon haben, nutzt, die UN, eine wiederbelebte UN. Wir wollen jetzt dann im vierten Teil nochmal darüber sprechen, was du in deinem Buch auch entwickelt hast an Kriterien für lebensfreundliche Technik. Da fällt dann das Wort Konvivialität, zum Beispiel Lebensfreundlichkeit, wo du auf den guten alten Denker Ivan Illich zurückgreifst, aber auch das Konzept, das in Lateinamerika geboren wurde, Buen Vivir, das gute Leben. Du selber kommst ja aus Chile. Aber erst noch mal den zweiten Teil von Girasol, das Lied von Konstantin Wecker.
In un viaggio che sarà un gran sogno di realtà sulle ali la follia piuma bionda di fantasia.
Chiudi gli occhi e lascia che il mondo ci rintorno a te.
Petali di libertà, confetti di felicità.
Girasoli, soli noi,
soli noi,
margiallo tu.
Finirà alla fine dell'immensità.
Girasoli noi,
girasoli soli noi,
girasoli soli 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 noi,
girasoli soli 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 noi.
Viele Radiohörerinnen und Hörer glauben, dass Lora Gelder aus dem Topf der GEZ bzw. aus dem sogenannten ARD-ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bekommt.
Dem ist nicht so. In Bayern haben wir den rechtlichen Status eines Privatradios.
In den meisten Bundesländern wird es ganz anders gehandhabt. Dort bekommen die freien Radios eine Basisförderung und bilden neben den öffentlich-rechtlichen und den kommerziellen Sendern eine dritte Säule in der Radiolandschaft, die Community-Radios.
Aber in Bayern ticken die Uhren bekanntlich anders. Deswegen unterstützt den Sendebetrieb durch eine Spende an den Lora-Förderverein e.V.
Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal www.lora924.de oder Telefon 480-2851.
Und Sie sind in der Sendung des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC und Raul Claro ist zu Gast, der das Buch geschrieben hat, Die Technosphäre, herausgekommen bei Ulcom gerade eben. Und wir haben jetzt einen großen Wurf, in einem großen Bogen die Menschheitsgeschichte durchgespielt und geendet mit der Zuversicht, die Raul Claro auch in seinem Buch sehr gut begründet, dass die Geburt des Menschen also als ein kooperatives Wesen, als ein Wesen, das seine Intelligenz kooperativ, klug und auch in Sachen Mäßigung zu nutzen versteht, dass uns diese Geburt des Menschen noch bevorsteht. Also ich würde jetzt mal so richtig polemisch sagen, der Kapitalismus hat uns da bisher immer reingegrätscht und hat sozusagen das Schlechteste aus den Menschen rausgeholt. Und das Rausholen des Guten könnte man sich aber auch gut vorstellen. Und ich meine, man muss natürlich da schon also die Machtverhältnisse auch bedenken, mit denen wir es zu tun haben. Aber wir wollen das ja auch positiv tun. Und da geht es jetzt darum, was ist das, was also dann diesen Menschen motiviert, in dieser Anthroposphäre eben kooperativ und auch mäßigend zu wirken? Ist es Pflichtgefühl? Ist es eine Neuentdeckung der Natur auch als Quelle von Freude, von berührt werden, dass man auch zum Beispiel Tiere eigentlich gerne lieber, also gerne hätte und nicht quälen möchte? Ist es die Einsicht in die Notwendigkeit? Was meinst du, motiviert uns da und bringt uns alle zusammen? International muss es ja dann auch geschehen.
Ich glaube, die Einsicht spielt eine sehr wichtige Rolle. Und zwar auch mit der Vorstellung, wenn ich bestimmten Einsichten folge, die verhindern, dass wir Schädliches bewirken, und zwar allgemein Schädliches für die Natur, für das Gemeinwohl, dass daraus eine gewisse Befriedigung kommt. Also ich würde nicht sagen zum Beispiel, dass die Raucher, die sich enthalten, wenn sie in geschlossenen Räumen sind, weil es ein Gesetz gibt, das Rauchen dort verbietet, dass sie unbedingt glaube ich, glücklich darüber sind. Aber wenn sie einsehen, dass das nötig ist, dann stehen sie auch für so ein Gesetz. Und deswegen konnte ein Gesetz in dieser Form auch entwickelt werden. Genauso wie jeder einsieht, dass er, wenn er Auto fährt, rechts fahren muss. Wenn jeder seinen Instinkten oder seinen Launen folgen würde und überall links, rechts, quer oder wie auch immer, dann wäre kein Fahren möglich. Deswegen ist diese Einsicht, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Und dann, es braucht natürlich schon neue Menschen. Und es ist auch richtig, dass ein System, was auf eher individuellen Egoismus aufbaut, folge deinem eigenen Interesse und dann wird es für alle besser. Das ist eigentlich die Hauptversprechung des Kapitalismus, die aber falsch ist. Weil
und auch gerade rechtspopulistische Bewegungen nutzen ja gerne so Slogans wie lasst euch die freie Fahrt in euren Autos nicht nehmen und lasst euch die Currywurst nicht nehmen, den Fleischkonsum nicht vergällen. Steht euch zu und lasst es euch gut gehen, die Party wollen wir hier feiern. Und das heißt, gerade die rechtspopulistischen Bewegungen machen sich ja mehr so eine Gegen-Öko-Richtung zu eigen.
Ja, aber die andere Seite gewinnt auch an Boden. Zum Beispiel habe ich gerade gelesen, dass durch die Aufklärung im Hinblick auf Konsum von Zucker an mehreren Stellen der Zuckerkonsum verringert ist und die Zuckerindustrie Probleme bekommt. Also das heißt, Die Menschen sind durchaus in der Lage, sich zu begrenzen, wenn sie Einsichten haben. Und wenn das potenziert ist mit der Vorstellung, damit schaffen wir eine bessere Welt, eine freudigere Natur und bessere menschliche Beziehungen, das kann einen enormen Impuls geben. Also ich habe auch, in meinem Buch erwähne ich das allerdings sehr kurz, dass die Forschung in dieser Richtung zeigt, es ist nicht mehr Geld, damit ich mehr Geräte kaufen kann, was die Menschen in erster Linie zufriedener macht, sondern die guten Beziehungen unter sich. Also mit den Nachbarn, mit der Familie, im Land.
Und vielleicht auch zwischen den verschiedenen Firmen, dass man sich nicht niederkonkurrieren muss, sondern kooperieren
zwischen
kann.
Zwischen den Firmen wie eben in der Gemeinwohlökonomie. Das ist die große Einsicht von Christian Felber bei der Gründung von dieser Gemeinwohlökonomie. Das finde ich ganz genial, weil diese Idee siedelt genau diesen Gedanken an dem knackenden Punkt an, nämlich am Unternehmen. Also es wird von den Unternehmen suggeriert, Mensch, ihr könnt ja bessere Unternehmen sein, wenn ihr nicht rücksichtslos dahin wirtschaften, sondern Rücksicht auf die Umwelt, auf die Mitarbeiter, auf die Kunden, auf vielleicht sogar auf die Fremden und auch auf die Konkurrenz. Das imponiert mir am meisten, dass man sich auch um die Konkurrenz Gedanken macht.
Gemeinwohlbewegung, die du ansprichst, Gemeinwohlökonomie ist so eine Richtung, über die es auch viele Bücher gibt, die also Unternehmen jetzt schon ermuntern, gemeinwohlorientiert zu wirtschaften und das auch in einer Art Matrix, in einer Tabelle festzuhalten. Aber in Zukunft könnte das dann auch von einer entsprechenden Anthroposphäre, wie du sie andenkst, also von einem klugen Überbau, wo also das Steuersystem dann auch umgebaut wäre, weil man das Gute fördern will und das Schlechte entweder verbieten oder eben durch entsprechende Steuernachteile zurückdrängen. Also man kann damit Steuern auch das Gute steuern, ja. Zum Beispiel eine gute Gemeinwohlbilanz.
Ganz klar. Es ist so, dass wir müssen auf diesen ganzen Gedanken richtige Routinen machen. Also Dinge, die wir dann uns zu einem bestimmten guten Verhalten führen, ohne dass wir unendlich viel denken und entscheiden müssen. Also eine Routine, wie wir ständig im Leben haben und die uns das Leben sehr erleichtern. Und diese Routine besteht aus vielen Dingen. Zum Teil aus Gesetzgebung, zum Teil aus Nachahmung, was die Nachbarn machen, zum Teil aus Einsicht, aus Lektüren, aus Überlegungen, die wir machen, zum Teil sehr stark auf Emotionen, wenn wir merken, dass es nutzt, zum Beispiel der Tierwelt oder der Pflanzenwelt, und das erfreut uns. Also diese ganzen verschiedenen Aspekte und Dimensionen des Erlebens machen eine Routine aus, und diese Routinen wären auch der Weg, wo der Mensch eben etwas Besonderes wird unter den verschiedenen Arten.
Ja, die Geburt des Menschen in seinem eigentlichen kooperativen Potenzial. Wir haben über Gemeinwohl gesprochen. Da möchte ich dann gleich hinweisen darauf, dass ATTAC sich beteiligt an einer großen Veranstaltung, jetzt im Hinblick auf die Landtagswahl. Am 27. September wird es ein Parteien-Hearing geben zum Thema eine Politik für das Gemeinwohl beziehungsweise keine Politik für das Gemeinwohl, Fragezeichen. Da wird genau von diesem Begriff ausgegangen und die Parteien werden befragt, was sie dafür tun. Denn in der Bayerischen Verfassung steht ja der schöne Satz, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Glaubt immer keiner, dass es da drin steht. Steht aber drin, können Sie gleich nachschauen. Und an diesem Verfassungs- oder Bayerischen Verfassungsgrundsatz will im Grunde diese Veranstaltung anknüpfen, knüpft auch die Gemeinwohlbewegung an. Am 27.09. ist dieses Hearing in der Hochschule für Philosophie in der Kaulbachstraße um 19 Uhr. Und hinweisen möchte ich natürlich auch auf den kommenden Hiroshima-Gedenktag, der immer am 6. August ist. Und der ist dieses Jahr am Richard-Strauss-Brunnen um 18 Uhr. Und wie immer mit sehr nachdenklich stimmenden Texten und Redebeiträgen von Clemens Ronnefeld, aber auch zum Beispiel von Sabine Heckmann hier von Lora, die dort Texte liest, von Günther Anders, Peter Hertling, poetische, politische Texte. 6.8. Hiroshima-Tag ab 18 Uhr am Richard-Strauss-Brunnen. Ja, das war die ATTAC-Sendung, die monatliche des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC. Das Buch von Raul Claro, der zu Gast war, ist im Ökom Verlag erschienen. Das findet man auch natürlich im Netz. Und die Veranstaltung von ATTAC finden Sie unter www.attac-münchen.de und natürlich auch überhaupt viel Hintergrundmaterial unter www.attac.de bei der Zentrale in Frankfurt. Ich danke herzlich an der Technik Janis Halanzi, dass er uns geholfen hat und dass er bei LoRa ist, eine Nachwuchskraft. Und mein Name ist Renate Börger und ja, wir haben hier uns einen ganz schön abgeschwitzt für LoRa und hoffen, dass die Hörer das auch zu schätzen wissen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Programmhinweise. Blickpunkt Balkan.
Der Balkan blutet aus.
Junge Fachkräfte verlassen die Regierung.
Traumland Deutschland.
Probleme, Probleme, Probleme.
Quo vadis Balkan?
Antworten in unseren Sendungen immer montags um 21.30 Uhr.
Das LoRa Magazin, das Forum für Gegenöffentlichkeit auf der 92.4. Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr.
Auf www.lora924.de können Sie das Magazin eine Woche lang unter der Rubrik Hörbar nachhören.
Literaturverhör.
Wer nicht lesen will, kann hören.
Und zwar jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.
Mit H wie Hörspiel.
Politische Kunst und Kultur.
Dem Werkkreis Literatur der Arbeitswelt.
Der Nachtlektüre.
Dem Poesiemagazin.
Und dem Graphophon.
Literatur auf Radio Lora München immer freitags von 20 bis 21 Uhr.
Note Balkana.
Die Vielfalt der Musik und Tradition von Sevdalinka bis Hip-Hop.
Stopp! Das alles gibt's bei Note Balkana jeden zweiten Dienstag im Monat um kurz nach 22 Uhr.